Gut. Kennen Sie die Geschichte von dem Mann, der durch den Wald lief zu der Zeit, als die Wildschweine noch tödlich waren? Der spaziert durch den Wald, plötzlich raschelt es im Gebüsch und kommt ein Keiler mit solchen Stoßzähnen auf ihn zugeschossen. Und er ist nicht sehr sportlich, aber rennt halt einfach los, oder? Was bleibt ihm anders übrig? Rennt und rennt und dreht sich immer wieder um und der Keiler kommt immer näher und näher. Und irgendwann beim besten Willen kann er auch nicht mehr, wirft sich auf den Boden, vergräbt so den Kopf und Stoßgebet oder was auch immer. Aber es passiert nichts. Und nach einer Minute, wo er so da liegt, schaut er mal vorsichtig auf, passiert immer noch nichts. Dann dreht er sich ganz vorsichtig um, sitzt da die Wildsau und sagt, so, packen wir es wieder. Ja, das machen wir jetzt auch. Was ganz wichtig ist für Arbeit mit Humor in dem Sinn, ist, dass wir es definieren. Das haben wir auch in all den Humorkongressen gemerkt. Das ist ganz wichtig für die therapeutische, also für den Bereich Pflege, Medizin, klinischer Bereich, Therapie, Beratung, ist es wichtig, dass man den Humor definiert. Und ich habe da mal im Duden eine Formulierung gefunden, die da passt. Eine wohlwollend distanzierende Haltung zu sich selbst und seinen Sorgen und Problemen. Und das wichtigste Wort ist da das wohlwollend. Das heißt, Zynismus, Sarkasmus oder verletzende Ironie, die darf da ausgegrenzt oder abgegrenzt werden. Oder? So, die gehört in andere Bereiche, politische Satire und so weiter oder Stammtisch, da ist das völlig okay, da darf das auch sein. Aber in therapeutischen, in diesem sensiblen Bereich, wo es ja um emotionale Verletzungen, wenn man so will, geht oder Bereiche da, ist es wichtig, dass wir hier eine Definition einführen. Wir haben das dann therapeutischen Humor genannt, was zwar jetzt auch ein bisschen blöd ist, aber an sich ist der Humor ja sehr heilsam. Und da ist es wichtig, das wirklich ganz klar und eindeutig zu definieren, damit dann das, was wir als indirekte Suggestion definieren, das heißt beschreiben, also das heißt, es wird dann ein konkretes Erlebnis für Optimismus und Hoffnung. Wie jetzt in dem Beispiel von der Flugangstgeschichte, da wächst in diesem humorvollen Idee, Flugblätter zu schreiben, andere Leute quasi am Fliegen zu hindern oder zu warnen, kommt natürlich automatisch Optimismus und Hoffnung und, wie wir bei anderen Fallbeispielen oder dann vielleicht auch in der Demo hoffentlich sehen werden, für Zumutung und Zuversicht. Humorvolle Perspektiven oder Übertreibungen können natürlich auch eine Zumutung darstellen. Können wir dann vielleicht gerade schauen mit dem Beispiel, was ich Ihnen da jetzt erzählen werde. Und für Wertschätzung und Würde. Und Würde ist dann ein ganz wichtiger Begriff, denn generell nicht nur bei der Arbeit von Humor, jede Form von, ich sage jetzt mal, indirekter Demütigung von Klienten, die vielleicht ja auch darin entsteht, wenn Klienten keine Fortschritte berichten und das wiederum eine Herausforderung für die Therapeuten oder für die Ärzte ist und das dann eventuell auch zurückgegeben wird im Sinn von einem indirekten Vorwurf oder Demütigung oder so ein ganz klassisches Beispiel. Als Kindertherapeut lernt man solche Sachen relativ schnell. Angenommen, ob jetzt nach einer gewissen Therapiephase oder nach einer gewissen Zeit ändert sich eine Symptomatik. Nehmen wir Beispiel Einnässen und wenn das Bett sozusagen trocken ist und wenn jetzt die Umwelt demütigend reagiert, nämlich zum Beispiel, ob das jetzt der Therapeut ist oder die Eltern sind, sagen, ach schön, endlich, haben wir es doch gerade gewusst, dass du das schaffst, warum nicht schon früher, das ist eine Demütigung. Hm? Gut gemeint vielleicht, aber es ist eine Demütigung und zu was führt sie? Zu einer sofortigen Symptomrückkehr. Also das heißt, wir müssen immer schauen, ist der Weg zur Veränderung würdevoll oder nicht? Nur wenn er würdevoll ist, wird es funktionieren. Bei Schmerzpatienten lernt man das auch. Würde geht immer vor Wohlbefinden. Wenn eine Versicherung einen Schmerzpatienten bedroht, ihn als Simulanten oder als irgendwas bezeichnet, dann wird damit der Schmerz steigen, weil der Schmerz repräsentiert dann die Würde, die Ethik sozusagen. Oder? Funktioniert sofort auf unbewusster Ebene, das läuft nicht über Kognition. Oder? Kleines Beispiel aus der Praxis, wie man das manchmal sehr spannend gemeinsam entwickeln kann. Also wie kommt man zu humorvollen Bildern? Und wie gesagt, das ist manchmal nicht am Anfang gerade von der Stunde, aber an dem Beispiel kann man diese Entwicklung vielleicht gut nachvollziehen. War damals ein ungefähr 22-jähriger junger Mann, schon einige Jahre her, kam zum Erstgespräch. Was ganz wichtig ist, nonverbale Ausstrahlung und Kleidung, ungefähr 1,90 groß, ganz schlank, helle Haut, sehr sensibel wirkend von der Art her, lange blonde Haare, Kleidung, Jeans, Cowboystiefel und zwei Lederjacken mit Nieten übereinander getragen. Also es ist wichtig, sich das so auch vorzustellen. Oder? Und er kam sozusagen hereingeritten in die Praxis und hat sich dahin gepflanzt. Und hat mir gerade klar gemacht, es ist eine Doppelstunde, nämlich die erste und die letzte gleichzeitig. So. Weil er gar nicht freiwillig da ist, sondern seine Tante ihn schickt, Tante Psychotherapeutin in einer anderen Stadt in der Schweiz, die gesagt hat, du musst jetzt endlich in eine Therapie und zweitens zu diesem Therapeuten. Und da die Tante einfach keine Ruhe gegeben hat, hat er sich gedacht, da gehe ich halt mal eine Stunde hin, dann war ich dort und dann kann ich zur Tante ja sagen, also das kannst du ruhig sein, oder? Ja, meine Schuldigkeit getan. So. Ja gut, ich gesagt, ja, ist okay. Und jetzt? Ja, hat er meint, jetzt sitze ich schon da, können wir auch die Stunde abhalten. Oder? So ist es völlig okay. Ja gut, fragt man natürlich als erstes mal, wie kommt denn die Tante auf die Idee, dass sie in der Therapie sollten? Oder? Ich meine, das ist eine naheliegende Frage. Ja, hat er gemeint, vielleicht wegen den Ängsten. Und sagt, ja, was heißt denn Ängste? Ja, er traut sich eigentlich nicht mehr so recht aus dem Haus, hat eine eigene Wohnung, die will er aber wahrscheinlich aufgeben, wieder bei den Eltern einziehen, weil zum Beispiel gestern wollte er einkaufen gehen, den Laden gerade nebenan, geht rein, wird sie mulmig, Panik, Angst, geht er wieder raus, nichts gekauft. Also das ist kein gutes Überlebenstraining. Deswegen überlegt er sich, wieder bei den Eltern einzuziehen. Oder? Das könnte der Grund sein, warum die Tante denkt, dass er eine Therapie bräuchte. So. Ich sage, ja gut. Und wie schaut denn sonst das Leben so aus? Und dann hat er erzählt, im Moment schaut es nicht so lustig aus. Studium begonnen, abgebrochen, es ihm nicht so gefallen hat oder nicht so gepasst hat, in Beziehungen gerade zu Ende gegangen. Was aber wichtig ist und so sein ganzes wichtigstes Thema im Moment im Leben, ist eine Band. Sie üben täglich und haben große Pläne, sind zwar noch nie aufgetreten, aber haben große Pläne und sind da sehr gut unterwegs anscheinend. Und das ist ein ganz wichtiger Pfeil in seinem, ein ganz wichtiger Bereich in seinem Leben. Gut, dann haben wir natürlich noch weiter gefragt und hat noch weiter so erzählt und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ja, wie er denn gerne sein würde. Was wäre denn so sein Ziel und wie wäre er denn gerne und wenn er sich da wünschen dürfte oder verändern dürfte. Und hat dann gesagt, ja, also ich möchte unabhängig sein. Ne? Mein Ziel ist völlig unabhängig zu sein von allem und jedem. Brauche niemanden und nichts. Oder? So. Und ähnlich wie vielleicht jetzt ihr am Anfang in dieser Übung heute Morgen, am Anfang vom Seminar, habe ich ihn so angeschaut und gesagt, ja, so John Wayne, oder? Also wir erinnern uns, so Kleider, Cowboystiefel. Und er hat das dann auch sofort korrigiert. Er hat gesagt, nein, nein, Clint Eastwood. Ne? So. Die alten Clint Eastwood-Streifen, oder? So drei Zigarillos, kein Wort, offene Colts, so das, so seine. Ich habe mir auch sofort entschuldigt, oder? Weil John Wayne, das hat überhaupt nicht gepasst. Das wäre so sein Ziel, oder? So möchte er gerne sein. Ja, war immer noch Zeit. Und dann haben wir gesagt, ja, wie läuft denn das jetzt mit diesen Ängsten, oder? Wie geht denn das genau, oder? Was spielt sich denn da ab? Ja, sagt er, weiß auch nicht, kann fast nicht mehr aus dem Haus gehen, also eben Restaurant geht sowieso nicht, aber einkaufen, wenn ich da drin bin, wird es mir mulmig, habe ich Angst, gehe ich wieder. Sag ich, ja, aber wie geht denn das genau? Wenn Sie jetzt da drin sind im Laden, wie gestern zum Beispiel, oder? In dem Laden da gegenüber oder am Eck, wenn Sie da reingehen, dann wird sie mulmig. Und wenn Sie jetzt drin bleiben würden, was wäre denn dann das Schlimmste, was jetzt passieren könnte? Ich meine, wüsste nicht so recht. Keine Ahnung. Ich sage, ja, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind im Laden, es wird Ihnen mulmig und Sie bleiben drin oder gehen sogar noch weiter rein. Was wäre denn jetzt da das Allerschlimmste, was da sein könnte? Weiß nicht so recht. Ich sage, ja, könnte sein, dass Sie in Ohnmacht fallen oder so. Nein, eher nicht. Ja, könnte sein, dass wenn es ihm mulmig wird, wird es ihm vielleicht richtig schlecht oder so. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber vielleicht. Da sage ich, ja gut, wenn es ihm richtig schlecht wird, müssten sie dann eventuell kotzen da drin. Ne? Und nonverbal gemerkt, ja, da wird es ihm sehr unangenehm, also da bewegt sich was innerlich bei ihm, ne? So, weiß nicht so recht. Ich dachte, gut, da bleiben wir jetzt ein bisschen. Wenn die nonverbalen Reize da sind, dann weiß man, okay, da ist zumindest was. Ich sagte, ja, könnte sein, dass Sie dann kotzen würden. Ja, konnte es nicht verneinen. Ich sagte, ja, haben Sie denn schon mal gekotzt in dem Laden zum Beispiel? Ich habe gesagt, nein, natürlich nicht. Er hat gesagt, wie wäre denn das? Wie schaut es denn da drin aus? Was ist das für ein Boden? Ist das ein Holzboden, Steinboden, Linoleumboden? Das macht einen Unterschied. So. Hat er gesagt, ja, ich glaube Steinboden. Sag ich, ja gut, Steinboden, das spritzt dann so richtig, oder? So in alle Richtungen. Oder? So, na, für ihn war es ein bisschen mulmig, wo führt denn das hin? Hat er gesagt, ja, oder Sie können es natürlich auch mit sich ausmachen, oder? Also so, es gibt auch die introvertierte Variante. Aber sonst können wir so richtig platschen lassen. Oder? So, sag ich, ja, oder wo würden Sie sonst hinkotzen? Ich meine, Sie könnten auch ins Regal kotzen zum Beispiel, oder? So, das zieht dann so Fäden. So. Oder Sie könnten einem Vordermann den Nacken kotzen. So, da stehen meistens welche rum. Also so, das. Und ihm wurde es immer noch ein bisschen mulmiger, wusste nicht so recht, wo führt denn das hin. So. Und er hat gesagt, ja, eigentlich wäre das die Lösung. Und dann hat er mich so angeschaut und gesagt, ja, eigentlich wäre das doch die Lösung. Stellen Sie sich mal vor, Sie kotzen diesen kleinen Laden ums Eck 4 Tage hintereinander voll. Was passiert, wenn Sie am 5. Tag durch die Tür kommen? Das ist wie Clint Eastwood. Sie kommen rein, alle halten den Atem an. Alle treten einen Schritt zurück. Jeder ist hilfsbereit, sagt, kann ich Ihnen was helfen? Und ich gehe jede Wette ein, dass Sie an der Kasse nicht anstehen müssen. Ab dann musste er auch lachen. Und dann hat er gegrinst und geschmunzelt und wir haben gemeinsam richtig schön ausgemalt, wie das ist, ob das in Zürich erlaubt ist, mehrmaliges Vollkotzen von einem Laden. Offene Kotze sind verboten in Zürich. Und dann war die Stunde aus. Und dann hat er gesagt, ja, dürfte ich Sie was fragen? Und ich gesagt, ja, klar dürfen Sie noch was fragen. Ja. Hat er gesagt, ja, dürfte ich nochmal kommen? Da habe ich gesagt, ja, von mir aus dürfen Sie schon nochmal kommen. Ne? Er fängt an zu schmunzeln und zu grinsen und sagt, weil ich weiß nicht, wer hier mehr spinnt, Sie oder ich? Da habe ich gesagt, das weiß ich auch nicht, aber ich kriege Geld dafür. So. Das war dann der Beginn einer längeren Therapie, die ist dann nicht jede Stunde so lustig gewesen. Aber nach dieser ersten Stunde konnte der wieder einkaufen gehen. Nicht, weil das jetzt alles die Ängste weg gewesen wären, aber es ist jetzt was ganz anderes abgelaufen. Er ist in den Laden rein, er wurde ziemlich mulmig wie bisher, aber dann kam statt der Panik, kamen diese neuen Ideen. Ich könnte dahin kotzen, ich könnte den voll kotzen. Ne? Das ist ein völlig neues Einkaufsgefühl. Und führt zu Schmunzeln statt zu Panik. Oder? So, die anderen wissen zwar nicht, warum der da schmunzelt. Und das heißt auch eher, dass die Leute, die jetzt keine Angstzustände haben, vielleicht eher aufpassen müssten und gefährdet wären in so einem Laden als umgekehrt. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Also, aber das heißt, das wäre jetzt ein schönes Beispiel, wie solche Bilder gemeinsam entwickelt werden, die direkt aus der Symptomatik kommen. Die sind ja nicht von außen herein geholt oder irgendwelche Witze, die es schon vorher gab oder so, sondern seine Kleidung, seine Gestik, seine Thematik, seine Wunschvorstellungen, die stammt ja alles von ihm, oder? Der Stoff, aus dem diese humorvollen Bilder waren, die kommt alles vom Klienten. Das Einzige, was ich dazu beigetragen habe, ist, ich habe was Ähnliches gemacht wie ihr jetzt in dieser Hellsehübung. Ich habe das Ganze innerlich in einen Film verarbeitet. Und da ich nicht dasselbe Problem zur selben Zeit habe, darf ich diesen Film weiterlaufen lassen. Ich darf mir innerlich vorstellen, wie wäre denn das, wenn er in den Laden geht und es wird ihm mulmig, dann dreht er sowohl kognitiv wie auch motorisch um. Nichts wie weg. Und da das so beschämend ist, die Vorstellung, ich kotze den Laden voll, würde er sich das gar nicht erlauben, sich das vorzustellen. Aber wenn ich mich dafür anbiete und sage, okay, ich darf diesen Film drehen, oder? Ich darf den Clint Eastwood da mal rumkotzen lassen, oder? Und darf dieses Angebot ihm oder diese Idee ihm zur Verfügung stellen. Oder? Können sagen, okay, wir werden das, ist eine Möglichkeit. Oder? Man muss es nicht umsetzen, aber man darf sich's vorstellen. Oder? Man darf auch da bis zum schlimmsten Punkt gehen. Was wäre das Schlimmste? Und wenn ich das übernehme, diese Rolle, dann muss der Klient nicht seine beschämenden Ängste öffnen. Oder? Ich sage, oh, ich schäme mich aber für das oder für das oder für das, sondern ich darf das offen ausbreiten. Und damit haben wir das Thema Beschämung auf eine gute Art sozusagen überwunden. Oder? So, weil wenn ich mir das erlauben darf, in diesen Sumpf einzusteigen, dann darf der Klient einfach mitgehen und dann am Ende vielleicht mitschmunzeln und sagen, ja, das ist eine spannende Vorstellung. Oder? So. Man muss sie nicht umsetzen, aber im Gehirn oder im Gefühl bringt es eine neue Bewegungsmöglichkeit. Oder? Und hat auch bei ihm dazu geführt, dass nach diesen Bildern die Bewegungsmöglichkeit wieder da war. Nicht, dass dann alles erledigt ist oder diese ganze Angstthematik bearbeitet ist, aber die Bewegung ist wieder da und das gibt natürlich Rückenwind für den weiteren therapeutischen Prozess. Ja, wenn sind im Moment Fragen zu dieser Art von Vorgehen, das ist ja auch eine Illustration für Zumutung, oder? Zumutung und Zuversicht, das heißt, ich mute dem Klienten diese Bilder zu, ich muss ihn nicht schonen, muss ihn nicht einpacken, sagen, ja, da müssen wir überhaupt nicht dran denken, müssen wir was anderes tun, damit diese Angst weggeht, sondern eher, ja, was kann man mit dieser Angst machen, die kann man verwenden zum Beispiel. Und Zumutung ist ja, das wissen wir, eine Suggestion für, was suggeriere ich mit Zumutung? Für Mut, für Stärke. Schonung wäre jetzt eine Suggestion für Schwäche. Das heißt nicht, dass man nicht auch Klienten manchmal schonen darf und soll, muss, das ist richtig. Aber wir sind vielleicht alle so ein bisschen sehr trainiert darauf, auf, ich sage jetzt manchmal zu viel Schonung. Ne? Bei einem Beinbruch wäre es auch nicht so sinnvoll, denn Schonung ist wichtig, 6 Wochen Gips, aber nach 3 Jahren Gips wäre bei einem Beinbruch, gäbe es was, Muskelschwund und es stinkt. So. In der Psychotherapie ist es auch manchmal so. Oder? Zu viel Schonung führt zu Muskelschwund, zu emotionalem Muskelschwund und es stinkt. Oder? Also im übertragenen Sinn. Gut. Ist die Frage, wie viel Brücken gibt es in der Stadt? Na, Sie haben völlig recht, es ist ja immer eine Beziehungsarbeit. Oder? Wobei der junge Mann hätte gesagt, mein Problem ist schlimmer als alle anderen. Oder? Der hätte jetzt auch locker gesagt, ja, Geldmangel ist nie so schlimm wie meine Angst. Oder? Also unsere Klienten haben sehr oft die Fantasie, dass ihr Problem, gerade bei auch Ticks oder Zwängen oder Ängsten und, schlimmer ist, sie hätten lieber Krebs. Oder? Weil dann würden sie anders behandelt und dann wäre es offensichtlich und für ihre Sachen schämen sie sich. Oder? Und Stellenverlust zum Beispiel oder dann wirklich existenzielle Bedrohung wäre auch so ein beschämendes Thema, was jetzt